Sie möchten nachhaltig investieren und das ganz bequem von zu Hause aus. Bei Bedarf würden Sie allerdings auch gern persönlich mit einem Investment-Experten sprechen. Das kombiniert unser heutiger Werbepartner Seed-In, die digitale Vermögensverwaltung der Privatbank Hauck & Aufhäuser. Hauck & Aufhäuser ist eine der ältesten Privatbanken Deutschlands und feiert in diesem Jahr ihr 225-jähriges Bestehen. Für die Bank Grund genug, noch mehr Menschen von den Erträgen des Kapitalmarktes profitieren zu lassen. Hauck & Aufhäuser senkt zum Firmenjubiläum die Einstiegssumme in die hauseigene digitale Vermögensverwaltung Seed-In vorläufig auf 25.000 Euro. Bei Seed-In wird das MSCI Nachhaltigkeitsresearch eingesetzt. Anleger können ab 25.000 Euro in einer fondsgebundenen Vermögensverwaltung entlang der strengen ESG-Kriterien von MSCI investieren. Die Vermögensallokation übernehmen die Investmentexperten von Hauck & Aufhäuser. Dabei werden Kundenportfolien kontinuierlich auf ESG-Konformität geprüft und Wertpapiere, die ESG-Kriterien verletzen, ausgeschlossen. Sie möchten mehr darüber erfahren? Dann nutzen Sie die Möglichkeit, unverbindlich ein Beratungsgespräch zu führen, digital oder auch persönlich, in einer Hauck & Aufhäuser-Niederlassung. Denn neben einer Nachhaltigkeitsstrategie bietet Seed-In persönlichen Kontakt an verschiedenen Stellen des Anlageprozesses. Anleger haben so die Möglichkeit, einen individuellen Anlagevorschlag digital zu erstellen, können diesen aber jederzeit digital oder persönlich besprechen. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.seed.in. Geschrieben Z-E-E-D.E-N.
Hier ist BTO, Beyond the Obvious 2.0, der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche beschäftigen wir uns mit der Macht der Demografie. Diese Macht der Demografie wird von der Politik und uns Bürgern sehr gerne verdrängt. Dabei ist sie entscheidend für den künftigen Wohlstand und natürlich auch für die Finanzierung der Sozialsysteme, vor allem der Renten, aber nicht nur. Und Demografie ist auch entscheidend dafür, was in der Weltpolitik passiert. Wenn wir sehen, welche Regionen im Aufwind sind, welche im Niedergang, wo es Krisen gibt, und natürlich auch als Auslöser für politische, aber auch militärische Konflikte. Dazu führe ich ein Gespräch mit dem Sozialwissenschaftler Professor Gunnar Heinzmann. Fangen wir an.
BTO Beyond the Obvious 2.0.
Können wir sicherstellen, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sich darauf verlassen können, dass sie eine sichere und stabile Rente haben. Das genau haben wir vereinbart, dass das für die nächsten Jahre gelingen soll. Gleichzeitig aber auch sichergestellt, dass die Rentenversicherung mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet wird, um in der Lage zu sein, dass sie dann auch die demografischen Herausforderungen sicherer bewältigen kann als ohne das.
Am Freitag haben SPD, Grüne und FDP ihr Sondierungspapier vorgelegt. Eine Fülle an Themen werden angesprochen und werden uns in diesem Podcast sicherlich in den kommenden Wochen noch viel beschäftigen. Für den heutigen Podcast, in dem es um die Macht der Demografie geht, spielen vor allem die Aussagen der Parteien zur Rente eine Rolle. Da steht zu lesen:
Wir werden die gesetzliche Rente stärken und das Mindestrentenniveau von 48% sichern. Es wird keine Rentenkürzungen und keine Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters geben. Um diese Zusage generationengerecht abzusichern, werden wir zur langfristigen Stabilisierung von Rentenniveau und Rentenbeitragssatz in eine teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rentenversicherung einsteigen. Dazu werden wir in einem ersten Schritt der deutschen Rentenversicherung im Jahr 2022 aus Haushaltsmitteln einen Kapitalstock von 10 Milliarden Euro zuführen. Wir werden der deutschen Rentenversicherung auch ermöglichen, ihre Reserven am Kapitalmarkt reguliert anzulegen.
Ja, das klingt doch zunächst super. Also die SPD bekommt, was sie versprochen hat, nämlich dass die Rente unverändert bleibt vom Niveau her und auch vom Renteneintrittsalter. Und die FDP bekommt einen teilweisen Einstieg in die Kapitaldeckung. Doch wenn man genauer hinschaut, muss man einfach anerkennen, die Politik macht weiter wie bisher. Sie verschleppt das Problem. Beispiel: Die Reserven der Rentenversicherung, ich habe gerade nachgeschaut, werden zum Jahresende rund 28 Milliarden Euro betragen. Wären jetzt noch 10 Milliarden dazugepackt, planen die künftigen Koalitionäre also, rund 38 Milliarden Euro am Kapitalmarkt anzulegen. Wenn es uns nun gelänge, ähnlich wie der norwegische Staatsfonds rund 8% Rendite pro Jahr mit diesem Geld zu erwirtschaften, dauert es rund 12 Jahre, bis das Vermögen dem Wert eines jährlichen Bundeszuschusses zur Rentenkasse von 100 Milliarden Euro entspricht. Das ist nett, aber es reicht bei weitem nicht aus, wie die Zahlen zeigen. Die Beteiligten tun also so, als würden sie ein Problem lösen, oder vielleicht die SPD sogar, sie bestätigen nochmals ihre Auffassung, dass man kein Problem hat. Aber sie lösen das Problem nicht, im Gegenteil. Das Spiel auf Zeit geht weiter. Wir wissen nämlich schon lange, dass das jetzige Rentensystem an seine Grenzen stößt. Ursprünglich war es von Otto von Bismarck im Jahre 1889 als rein kapitalgedeckte Versicherung eingeführt worden. Und sie ist erst seit Konrad Adenauer, der mit dem Kommentar »Kinder bekommen die Leute immer« das Demografierisiko beiseite schob, ein umlagefinanziertes System und damit nichts anderes als letztlich ein groß angelegtes Ponzi-Schema. Die heutigen Einzahler bezahlen die Auszahlungen für die ältere Generation und setzen selber darauf, dass in Zukunft nachwachsende Generationen wie sie selber einzahlen. Dieses Ponzi-Schema funktioniert so lange gut, solange mehr Menschen einzahlen und mehr Geld eingezahlt wird, als ausgezahlt wird. Und dann freuen sich alle. Die Empfänger freuen sich über das Geld und die sichere Rente. Die Einzahler freuen sich über die Ansprüche, die sie erwerben und sehen an den Empfängern, wie gut es ihnen eines Tages ergehen wird. Und die Organisatoren des Ponzi-Schemas können sich allseitiger Beliebtheit erfreuen. Und das sind die Politiker. Schon Nobelpreisträger Milton Friedman brachte es auf den Punkt. Politiker sind Menschen, die fremder Leute Geld für fremde Leute ausgeben. Desto mehr sie das tun, desto größerer Beliebtheit dürfen sie sich erfreuen und damit ihren Ämtern verbleiben. Kein Wunder also, dass das Sozialministerium von seltenen Zeiten, in denen man sparen soll, abgesehen, äußerst beliebt ist. Man kann die Wähler und Wählerinnen mit immer neuen Leistungen beglücken. Pointiert könnte man sagen, der Sozialminister ist der Charles Ponzi der Politik. Als solcher muss er oder sie sicherstellen, dass das System möglichst lange am Laufen bleibt. Und deshalb beginnt dieses Vertuschen der wahren Probleme. Dieses Vertuschen der Kosten, indem man eben Ausgaben in den Bundeshaushalt verlagert oder eben die zukünftigen Verpflichtungen leugnet. Beispielsweise auch der Pensionen. Und die Dimensionen sind gigantisch. Insgesamt belaufen sich die Versprechen der Rentenversicherung auf rund 80% des Vor-Corona-Bruttoinlandsproduktes, also rund 2.800 Milliarden Euro. Und Schuldner dieser gigantischen Beträge sind wir alle. Man muss kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass uns heftige Verteilungskämpfe ins Haus stehen und daran ändern auch die absehbaren Beschlüsse der künftigen Regierung nichts. Diese Versprechen sind nichts anderes als Versprechen zulasten künftiger Beitragszahler, die in diesem Maße nur erfüllbar sind, wenn die Abgaben deutlich steigen. Wie schon angesprochen, es funktioniert seit Jahren nicht mehr. Der Bundeszuschuss wächst und wächst und dürfte schon bald mehr als 100 Milliarden Euro betragen. Immerhin rund 30% des Bundeshaushalts und 65% des Budgets für Soziales. Wir wissen natürlich, dass nicht nur die Rentenversicherung ein riesiges Ponzi-Schema ist, sondern die gesamten Staatsfinanzen. Haben doch die Bundesregierungen in den letzten Jahrzehnten nichts Besseres zu tun gehabt, als die Ausschüttungen und Leistungsversprechen zu erhöhen. Hinzu kommen die absehbar steigenden Defizite im Gesundheitswesen und die Beamtenpensionen, für die ebenfalls keine Rücklagen gebildet wurden. Wie bereits erläutert, jedes Ponzi-Schema muss enden, sobald es mehr Aus- als Einzahlungen gibt. Auf unser Sozialsystem bezogen bedeutet dies, dass spätestens in 10 bis 15 Jahren der Offenbarungseid bevorsteht. Denn dann wechselt der geburtenstärkste Jahrgang, die im Jahre 64 Geborenen, aus der Rolle des Finanziers in die des Empfängers. Der unweigerliche Zusammenbruch des Systems lässt sich anschließend nur durch immer drastischere Eingriffe und massive Umverteilung aufschieben, jedoch nicht mehr verhindern. Man kann sich den Kollaps eines Ponzi-Schemas noch beschleunigen, indem man eben die Ausgaben und Versprechen erhöht und die Beiträge mindert. Also genau das, was die Bundesregierungen seit Jahren machen. Wie gesagt, noch funktioniert die Illusion perfekt, was ja auch das Wahlergebnis unterstreicht, weil es immer wieder gelingt, die noch höheren Auszahlungen irgendwie zu finanzieren. Da ist dann abstrakt von Steuerfinanzierung die Rede oder von einer Einbeziehung weiterer Beitragszahler in das System. Letztlich wäre es nur gerecht, ein konstantes Verhältnis zwischen der Anzahl der Jahre, die man in die Rentenversicherung eingezahlt hat, und der Bezugsdauer von Rente herzustellen. Dass diese sich über einen Lebenserwartungsfaktor mit automatischer Anpassung des Regelrenteneintrittsalters am einfachsten realisieren. Damit würden alle Generationen so lange Rente beziehen, wie ihnen zusteht. Musste man in den 1950er Jahren pro Rentenbezugsjahr fast 3,5 Jahre eingezahlt haben, ist dieser Wert auf heute etwas über 2 Jahre gesunken und wird, so nicht gehandelt wird, bereits 2030 unter 2 Jahre sinken. Man muss kein Mathematiker sein, um zu erkennen, dass dies nicht funktionieren kann. Andere Länder wie Dänemark machen so etwas. Warum können nicht auch wir das machen? Die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt in Deutschland belief sich 2015 für Männer auf 78,4 Jahre und für Frauen auf 83,4 Jahre. Damit hat sich die Lebenserwartung seit dem 19. Jahrhundert rasant entwickelt und gegenüber der 1870er Jahre mehr als verdoppelt. Das zeigt auch, dass es überhaupt kein Problem ist, sofern die längere Lebensarbeitszeit auch mit einer längeren Zeit des gesunden Lebens einhergeht. Und Länder wie Japan haben es bereits erkannt und spezielle Programme erarbeitet, um genau das zu erzielen. Das heißt, den Menschen zu helfen, dass sie länger gesund sind, denn dann können sie auch länger am Erwerbsleben teilnehmen. Das wäre eine Maßnahme, die, wie ich finde, sich sehr gut machen würde im Programm der neuen Bundesregierung. Fassen wir zusammen. Die ungedeckten Verbindlichkeiten sind erheblich. Und das waren sie bereits vor Corona. Im sogenannten Nachhaltigkeitsbericht der Bundesregierung wird es vorgerechnet. Demnach hätte der Staat schon vor Corona sofort zwischen 36 Milliarden und 115 Milliarden Euro pro Jahr zusätzlich zur Seite legen müssen, um für die finanziellen Folgen der demografischen Entwicklung, also die steigenden Gesundheits-, Pflege- und Rentenkosten und Pensionskosten bei gleichzeitig sinkender Zahl der Beitragszahler vorzubeugen. Genau das hat er nicht getan. Da tröstet es wenig, dass nicht nur in Deutschland die Zahlen vertuscht werden. Die EU kommt in einer Studie zu ähnlichen Ergebnissen. Auch nach Daten der EU haben wir eine riesige Lücke. Und es ist wenig tröstlich, dass es in den meisten anderen Ländern der EU noch schlechter aussieht. Nun, wir haben gesehen, um Wahlen zu gewinnen, ist es am besten, den Kopf in den Sand zu stecken von den Problemen der Rente. Und so, wie es jetzt im Sondierungspapier steht, muss man wohl auch feststellen, dass auch die neue Regierung diese Strategie weiterführt, wenngleich sie einen kleinen Schritt macht in die richtige Richtung, in die kapitalgedeckte Versicherung. Das sind ein paar Milliarden, die verdampfen werden wie der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Und Demografie spielt nicht nur eine Rolle bezüglich der Rentenfinanzierung, sondern eben auch bei der Fragestellung, wie wir künftigen Wohlstand, wie wir künftiges Wachstum erzielen können. Und das schauen wir nochmal kurz an. Der Wirtschaftswachstum und damit unser aller Wohlstand hängt im Kern von zwei Faktoren ab, nämlich der Veränderung der Erwerbsbevölkerung, also wie viele Menschen in einem Land arbeiten, und zum Zweiten die Produktivität, also was für ein Bruttoinlandsprodukt diese Menschen, die arbeiten, pro Kopf erwirtschaften. Blicken wir kurz auf die Erwerbsbevölkerung. Die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 20 bis 66 Jahren wird nach Berechnung des Statistischen Bundesamtes von heute 51,8 Millionen je nach Zuwanderungsszenario bis 2050 auf 43,2 bis 47,4 Millionen schrumpfen. Schon bis 2030 verlieren wir 2,6 bis 3,5 Millionen potenziell Erwerbstätige. Frankreich und Großbritannien werden uns übrigens bis 2050 bevölkerungsmäßig und auch nach Wirtschaftskraft überholen. Die Folgen dieses Bevölkerungsrückgangs und vor allem des Rückgangs der Erwerbsbevölkerung sind erheblich. Sinkt doch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, während die Kosten der alternden Gesellschaft, wie bereits diskutiert, wahrhaft explodieren. Wissenschaftler des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung in Wien haben im Auftrag der Bertelsmann Stiftung berechnet, dass wir schon bis 2040 mit einem Verlust des Pro-Kopf-Einkommens von rund 3.700 Euro rechnen müssen. Das liegt einfach daran, dass weniger Menschen am Erwerbsleben teilnehmen und deshalb pro Kopf der Gesamtbevölkerung wir weniger erwirtschaften. Insgesamt wird, so die Berechnungen der Forscher, das hiesige Bruttoinlandsprodukt um 274 Milliarden Euro niedriger ausfallen, als wenn es uns gelänge, die Bevölkerung konstant zu halten. Würden wir das versuchen, oder würden wir zumindest versuchen, die Erwerbsbevölkerung stabil zu halten, fehlen uns, wie bereits dargelegt, ungefähr 3 Millionen Erwerbstätige bis 2030 und bis zu 5,2 Millionen Erwerbstätige bis 2040. Natürlich gibt es Hebel, dagegen zu steuern. Ein Hebel ist die Migration. Wir haben bereits heute Migration und das Statistische Bundesamt geht in seiner Projektion von einer Nettozuwanderung von über 200.000 Menschen aus. Netto heißt hier, dass wir ca. 400.000 Menschen haben, die zuwandern, wandern doch ungefähr 180 bis 200.000 Menschen pro Jahr auch aus Deutschland aus. Dabei muss man ganz wichtig wissen, dass natürlich nichts damit getan ist, dass wir nur Menschen haben, die zu uns zuwandern, sondern wir müssen Menschen haben, die jung genug sind, um am Erwerbsleben teilzunehmen. Und vor allem brauchen wir natürlich auch Menschen, die qualifiziert genug sind, um am Erwerbsleben teilzunehmen. Ein anderer Hebel ist die bereits angesprochene Erhöhung des Renteneintrittsalters. Das liegt, wie gesagt, auf der Hand und hätte große Vorteile. Denn nicht nur verschiebt es den Rückgang der Erwerbsbevölkerung, es führt damit zu mehr Beitragszahlern, es reduziert auch den Aufwand für Renten und Pensionen. Letztlich ist es so, es wäre gerecht. Wie gesagt, die Politik möchte diesen Weg nicht gehen. Ein weiterer Hebel wäre eine höhere Erwerbsbeteiligung. Das heißt, Maßnahmen zu ergreifen, dass von den Menschen, die arbeiten können, auch wirklich mehr Menschen arbeiten. Und da gibt es bereits seit Jahren Studien und Vorschläge, was zu tun ist. Ich gebe Beispiele. Über eine Entlastung der Arbeitnehmer von Abgaben und Steuern gäbe es einen stärkeren Anreiz, am Arbeitsprozess teilzunehmen. Gerade der Übergang aus Hartz IV in die Erwerbstätigkeit wird heute schon fast, ich will nicht sagen verboten, aber sehr stark bestraft, weil dort eine Grenzbelastung von bis zu 80% eintritt. Das heißt, sehr wenig Geld in den Taschen der Person bleibt, die quasi aus Hartz IV ins Erwerbsleben eintritt. Wir brauchten auch leichtere Maßnahmen, um den Übergang von Teil- und Vollzeit und zurück zu erleichtern. Generell brauchen wir flexiblere Arbeitsformen. Wir sollten auch weiter daran arbeiten, die Zahl der berufstätigen Frauen zu erhöhen. Zwar ist die Erwerbstätigenquote von Frauen seit dem Jahr der Wiedervereinigung von 57% auf gut 72% gestiegen, aber diese Entwicklung muss weitergehen. Und Maßnahmen sind hier bessere Betreuungsangebote für Kinder, ein leichterer Übergang von Teilzeit in Vollzeit und natürlich auch eine geringere Grenzbelastung der Einkommen. Und letztlich sollten wir auch ein Tabu angreifen. Wir sollten uns anschauen, wer langzeitarbeitslos ist und sollten uns fragen, warum trotz der guten Konjunkturentwicklung mehrere hunderttausend Menschen vor Corona mehr als ein Jahr arbeitslos waren. Hier müssen wir die Anstrengungen erhöhen, um auch diese Menschen in Arbeit zu bringen. Dazu gehört meines Erachtens hier und da auch mehr Druck, also das Konzept von Fordern und Fördern. Und ebenso sollten wir alles daran setzen, Zuwanderer schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das ist natürlich leichter, je qualifizierter die Zuwanderer sind, aber wir sollten es generell probieren. Ohnehin wäre es vernünftig, das anzustreben, weil letztlich der Arbeitsmarkt der beste Platz ist, um sich auch in die Gesellschaft zu integrieren. Ein weiterer Hebel, um den Rückgang der Erwerbsbevölkerung zumindest etwas zu verlangsamen, wäre es, die Jahresarbeitszeit zu verlängern. Laut OECD lag die jährliche Arbeitszeit in Deutschland 2018 bei 1.363 Stunden. Damit waren wir das Land mit der geringsten Arbeitszeit. In den USA beispielsweise werden 1.786 Stunden gearbeitet, in Italien 1.723, in Spanien 1.701 und selbst in Frankreich mit 1.520 Stunden pro Jahr wird deutlich mehr gearbeitet als bei uns. Hier gäbe es also einen ganz einfachen Hebel, um den Rückgang der Erwerbsbevölkerung aufzufangen. Auch das sicherlich nicht sehr populär. Ich erinnere daran, dass ja nicht wenige Vertreter von Parteien und von Gewerkschaften bereits von einer 32-Stunden-Woche träumen. Der letzte Hebel, den ich noch einbringen möchte in Diskussion, wenn es darum geht, die Erwerbsbevölkerung zu stabilisieren, ist das Thema der Reduktion des Staatssektors. Denn wenn wir natürlich die Möglichkeit ausgeschöpft haben, Erwerbsbevölkerung zu mobilisieren, müssen wir fragen, wer arbeitet wo. Und deshalb wäre es natürlich besser, die Menschen in einem produktiven Bereich zu haben, statt im Staatssektor. Jetzt weiß ich, ich bekomme bestimmt ganz viele E-Mails, die sagen, der Staatssektor ist auch produktiv. Natürlich gibt es wichtige Aufgaben vom Staat, die sehr produktiv sind, sehr wichtig sind. Aber hier geht es ja wirklich darum zu sagen, wo erwirtschaften wir Wirtschaftsleistung und nicht nur, wo konsumieren wir sie. Und deshalb wäre sicherlich angezeigt, dass der Staat alles daran setzt, effizienter zu werden und diese Effizienzvorteile dem dazu zu nutzen, einen größeren Anteil des erwerbstätigen Potenzials dem freien Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen. Wie bereits dargelegt, haben wir natürlich zwei Hebel. Wir haben den einen Hebel, wie viele Menschen arbeiten, und der andere Hebel ist, wie produktiv sind sie denn? Wir wissen bereits, dass in den letzten paar Jahren wir, also schon vor Corona, bezüglich des Bruttoinlandsprodukts pro Erwerbstätigen, also der Produktivität, hinter dem OECD-Durchschnitt zurückgeblieben sind. Das heißt, wir hatten unzureichende Produktivitätsfortschritte und das darf sich in den kommenden Jahren sicherlich nicht wiederholen. Beispiel. Bei Fortschreibung des bescheidenen Trends der Jahre 2009 bis 2019 müsste das BIP pro Stunde von heute, also das Basis ist für mich immer die Zeit vor Corona, von rund 55,60 Euro auf 61,20 Euro bis 2030 und 67,30 Euro bis 2040 real, also vor Inflation, steigen. Das sind gerade mal 10% über 10 Jahre, also weniger als 1% pro Jahr. Das genügt aber nicht, um den Rückgang des Arbeitsvolumens durch die Alterung zu kompensieren. Würden wir das wollen, bräuchten wir deutlich höhere Produktivitätszuwächse. So wäre ein reales BIP pro Stunde im Jahre 2030 von 65,20 Euro erforderlich, das sind plus 17%, und im Jahre 2040 von 76,10 Euro, das sind plus 37%. Und das entspricht einer jährlichen realen Steigerungsrate von 1,6% pro Jahr. Jetzt kann man sagen, es ist ja nicht viel, 1% versus 1,6% pro Jahr. Das stimmt aber nicht. Was so klein klingt, ist in Wahrheit ein Kraftakt. Wir müssten die reale jährliche Produktivitätssteigerung gegenüber dem Schnitt der 10 Jahre vor dem Corona-Schock verdoppeln. Wie kann man das machen? Nun, zum einen brauchen wir mehr staatliche und private Investitionen. Denn je besser der Kapitalstock einer Gesellschaft ist, einer Wirtschaft ist, desto mehr können die Erwerbstätigen mit diesem Kapitalstock erwirtschaften. Und wir wissen ja, nicht nur der Staat, sondern auch die Unternehmen haben in den 10 Jahren vor Corona nicht ausreichend investiert. Letztlich haben die Unternehmen mit ihren Füßen abgestimmt und haben lieber im Ausland als im Inland investiert. Dazu gehört natürlich auch, dass wir die Corona-Folgen bereinigen müssen. Ich denke hier gerade an Unternehmen, die sich im Zuge der Corona-Krise verschulden mussten und deshalb nicht in der Lage sind, entsprechend zu investieren. Hier brauchen wir ein Programm zur Entschuldung, auch das war Thema im Podcast. Und darüber hinaus brauchen wir ohnehin ein Programm, um letztlich das Thema der Zombifizierung anzugehen. Wir wissen, dass wir seit Jahren einen höheren Anteil, einen immer mehr wachsenden Anteil von Zombie-Unternehmen haben. Und das nicht nur in Deutschland, sondern eigentlich in allen westlichen Industrieländern, also Europa, auch USA. Und diese Zombifizierung führt einfach dazu, dass die Produktivitätsfortschritte unzureichend sind. Wir brauchen hier eine Bereinigung. Diese zu gestalten ist sicherlich eine erhebliche politische Anforderung, was nicht ganz einfach ist. Und es wäre schön, wenn die neue Bundesregierung sich des Themas annehmen würde. Generell brauchen wir natürlich Maßnahmen, um das Qualifikations- und Bildungsniveau zu heben. Und das ist ein breites Spektrum. Auch darüber könnte man einen eigenen Podcast machen. Ich denke an eine Anhebung des Leistungsniveaus in allen Schulen. Ich denke an eine Aufwertung des Fachs Mathematik. Hier brauchen wir mehr Stunden pro Woche. Wir brauchen auch einen höheren Leistungsstandard generell hier. Wir sollten ohnehin die anderen MINT-Fächer, also neben Mathematik, Naturwissenschaften, Technologie, aufwerten. Wir brauchen einen Fokus auf Bildungsfähigkeit, gerade bei den Ausbildungsberufen. Das heißt, Deutsch und Rechtschreibung spielt eine wichtige Rolle. Wir brauchen eine Rückbesinnung auf die Qualitäten der dualen Ausbildung. Also statt quasi Abiturientenquote um jeden Preis nach oben zu treiben, müssten wir dringend mehr tun, um die berufliche Ausbildung wieder aufzuwerten und attraktiver zu machen. Und wir brauchen Maßnahmen, um endlich die immer noch erschreckend hohe Anzahl von Schulabbrechern zu reduzieren oder auch von Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung. Da müssen wir einen anderen Ansatz haben und auch hier glaube ich, dass ein Prinzip des Förderns und des Forderns angezeigt ist. Und letztlich, wir brauchen Bemühungen, um die Qualifikation, die Bildung in der Gesamtbevölkerung weiter zu steigern. Wir müssen uns überlegen, wie wir lebenslanges Lernen fördern können. Das sind nur ein paar Ideen. Darüber hinaus kann man sprechen über eine andere Haltung zur Automatisierung, zur Innovation und generell natürlich auch hier für eine mehr Vorfahrt, sage ich mal, für produktive Sektoren. Das Ganze hat aus meiner Sicht natürlich jetzt eine Rolle bezüglich des zukünftigen Wohlstands. Aber, wie bereits in meiner Einführung beim Podcast gesagt, hat natürlich die Demografie auch eine strategische Bedeutung. Was es für eine Bedeutung hat, haben wir gesehen, jetzt gerade kürzlich mit dem Desaster, welches wir, der Westen, in Afghanistan erlebt hat. Und auch das hat demografische Ursachen. Und das war ein Grund für mich, mit jemandem zu sprechen, der bereits sehr früh, als der Afghanistan-Krieg begonnen hat, gewarnt hat und gesagt hat, diesen Krieg können wir nicht gewinnen, einfach aufgrund der Demografie. Das ist mein Gesprächspartner heute und ich freue mich, ihn vorzustellen.
Der Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe Gunnar Heinsohn ist emeritierter Professor für Sozialpädagogik der Universität Bremen. Er hat bis vor kurzem am NATO Defense College gelehrt. Schon zu Beginn der amerikanischen Intervention in Afghanistan hat er ein Scheitern vorausgesagt.
Sehr geehrter Herr Professor Heinsohn, ich freue mich sehr, dass Sie erneut in meinem Podcast zu Gast sind.
Sehr geehrter Herr Stelter, es ist schön, dass ich wieder kommen kann.
Ja, wir hatten letztes Mal gesprochen über Eigentumsökonomik, über die Bedeutung von Verschuldung, von Privateigentum. Es war einer der erfolgreichsten Podcasts, darf ich sagen, den ich je gemacht habe. Aber heute möchte ich ein anderes Thema mit Ihnen besprechen, und zwar anlässlich der Ereignisse in Afghanistan. Wir wissen ja, in Afghanistan gab es diesen, würde ich sagen, etwas chaotischen Abzug der westlichen Truppen mit allen möglichen Ereignissen, mit Last-Minute-Rettungsmanövern etc. Und jetzt eben die Diskussion in der westlichen Welt, wie kann man Afghanistan weiterhelfen? Wir haben ja zum Beispiel beschlossen, dass wir Afghanistan 1 Milliarde Soforthilfe geben, davon kommen ungefähr 600 Millionen von Deutschland. Und Sie hatten in der Neuen Zürcher Zeitung einen Kommentar geschrieben, wo Sie gezeigt haben, dass ja die Demografie eine große Rolle spielt und auch die Frage aufgeworfen haben, ob angesichts der demografischen Entwicklung der Welt, ob es überhaupt vernünftig ist, was wir machen. Und da dachte ich mir so, ich rufe Sie mal an und wir plaudern mal ein bisschen darüber, was denn die Demografie eigentlich im Ganzen für eine Rolle spielt. Vielleicht wollen Sie kurz da mal ein bisschen sagen, was Ihre Gedanken sind.
Ich hatte bereits im Jahr 2002 damals in der Zeit und in der Taz geschrieben, dass der deutsche Krieg, die deutsche Kriegsbeteiligung in einem Fiasko enden wird, weil man nicht die demografischen Lehren gezogen hat aus dem Ende des Vietnamkrieges. Und das bringt uns erstmal ins Jahr 1946. Da hatten die Westmächte die beiden Großreiche Japan und Deutschland entscheidend besiegt. Und das Gefühl war, jetzt können wir alles schaffen. Und deshalb war zugleich das Gefühl da, die an Japan verlorenen Kolonien wiederzugewinnen, das wird ein Spaziergang. Und da hat ein Vietnamese, der teilweise in Frankreich erzogen wurde, 1946 nach Paris hereingerufen, dass sich ja Vietnam und Laos und so weiter wiederholen wollte. Ihr werdet 10 von uns töten und wir werden nur einen von euch töten, aber ihr werdet früher aufgeben. Das war die Lehre, die ist seit 1946 da und die ist auch jetzt 2021 noch nicht angekommen und wird nicht befolgt. Das heißt, Ho Chi Minh kannte die französische Demografie. Er verstand, dass Frankreich im Zweiten Weltkrieg nicht mehr kämpfen konnte. Es war die einzige Nation, die im Ersten Weltkrieg bereits einzige Söhne verlor, also aus der Substanz gestorben ist, wenn die jungen Männer gefallen waren, war die Familienlinie im Mannesstamm erloschen. Das wusste er alles. Die Franzosen waren sich dessen gar nicht so sehr bewusst. Trotzdem, als Frankreich dann geschlagen war, mit Hilfe von SS und Wehrmachtssoldaten in Form der Fremdenlegion, da stiegen die Amerikaner ein, immer noch nicht begreifend, was da passierte. Und die stiegen dann 1975 aus mit diesen berühmten Fotos der Vietnamesen, die sich an die Kufen der Hubschrauber hängten. In diesem Krieg, in dem Vietnam tatsächlich immer um den Faktor 10 bis 20 mehr Verluste hatte als die Westmächte, hat sich seine Bevölkerung trotzdem verdreifacht und sein Kriegsindex auch. Den Kriegsindex habe ich entwickelt für meine Studenten am NATO Defense College in Rom. Das sind Generale und Oberste und Admirale und Kapitäne zur See, also Oberste der Marine. Und das sind nur Nonsense-Leute, die wollen schnell etwas in die Hand bekommen, mit dem sie arbeiten können. Und der Kriegsindex besagt etwas sehr Einfaches. Ich vergleiche Männer von 55 bis 59, die sich der Rente nähern, mit jungen Männern von 15 bis 19, die den Lebenskampf aufnehmen müssen. Und wenn 1000 Alte abtreten und 1000 Junge nachfolgen, habe ich einen Kriegsindex 1. Afghanistan hat zurzeit einen Kriegsindex 6, also auf 1000 Alte, folgen 6000 Junge. Deutschland hat einen Kriegsindex von 0,7, also auf 1000 Alte, folgen 700 Junge. Und ich habe damals gesagt, wenn man mit einem Kriegsindex 1 oder weniger gegen Staaten zieht, die Kriegsindizes zwischen 4 und 8 haben, muss man darauf gefasst sein, dass die Verluste ohne Ende absorbieren können und trotzdem ihre Soldatenzahl erhöhen. Ich will nicht allzu viel mit Zahlen quälen, aber ich sage mal, als Russland geschlagen abzog aus Afghanistan 1989, hatte Afghanistan 1,7 Millionen junge Männer von 15 bis 29 Jahren. Das ist das traditionelle Kampfalter, das beginnt dort mit 15. Als die Russen abzogen, als die Amerikaner jetzt abzogen und die Deutschen, war das von 1,7 auf 5,9 Millionen gestiegen. Das heißt, Afghanistan war von der Manpower militärisch niemals stärker als heute. Aber es wird nochmals um fast 2 Millionen junger Männer bis 2030 zulegen. Für die gibt es in Afghanistan jetzt noch weniger Chancen als zuvor, weil ja praktisch alle staatlichen Gehälter aus Berlin und Washington bezahlt wurden. Das heißt, der Druck, aus diesem Land herauszukommen, kann durch die Taliban nur größer werden. Nicht so sehr, weil die so böse und so grausam sind, sondern weil die Pfründen von Berlin und Washington bezahlten Pfründen entfallen sind. Das heißt, dass aus diesem Volk, das 1950 8 Millionen und jetzt 40 Millionen Menschen hat, trotz aller Verluste, wahrscheinlich mindestens 10 Millionen heraus wollen.
Aber da sind wir ja schon bei einem breiteren Thema, weil ich meine, Afghanistan ist ja nicht das einzige Land, wo die Demografie so ist. Ich würde mal sagen, wenn wir, Sie haben Deutschland erwähnt, Deutschland 0,7. Ich gehe davon aus, dass in Europa gesamthaft wir unter 1 liegen.
Ja.
Und gleichzeitig, ich glaube, Russland liegt wahrscheinlich auch unter 1. Und auf der anderen Seite haben wir direkt vor unserer Haustür in Afrika, in der arabischen Welt, in der islamischen Welt, haben wir doch letztlich überall Werte von deutlich über 1.
Ja, da haben wir 50, wir haben 50 Staaten, die haben Kriegsindex zwischen 4 und 8, also auf 1000 Alte, 4000 bis 8000 junge Männer. Das ist so. Und die drängen zu uns herein. Und die sind nun nicht nur dadurch gekennzeichnet, dass sie so viele sind, sondern auch dadurch, dass sie durchweg schlecht qualifiziert sind, was noch nicht so schlimm wäre, aber auch schwer beschulbar sind. Das heißt, sie kommen aus Ländern, die niemals eine Hightech-Industrie aufbauen können, weil sie das Personal nicht haben und deshalb in die wenigen Hightech-Länder hineinstreben, in denen man sie zwar auf den Arbeitsmärkten nicht unterbringen kann, aber in denen man sie menschenwürdig in der Sozialhilfe bezahlen kann. Das ist die Bewegung, die im Gange ist. Und die zwingt uns jetzt auf uns selber zu schauen. Wir haben ungefähr heute 60 Nationen, die unter 1,7 Kinder haben. Ja, also bereits weit weg sind von den 2,1 Kindern, die man für die Bestandserhaltung benötigt. Wir haben also bereits 60 solche Nationen. Von denen, und das ist jetzt wichtig zu verstehen, ist nur eine ganz kleine Gruppe konkurrenzlos in der internationalen technologischen Entwicklung. Und das sind die Ostasiaten. mit denen konkurriert die gesamte übrige Welt.
Sie meinen mit konkurrenzlos, die sind so gut. Sie sagen, die sind so weit besser als alle anderen und alle orientieren sich an denen.
Ja, ich sage es vielleicht auch wieder in einfachen Zahlen. Wenn wir die deutschen Schulnoten mal nehmen, von sehr gut bis ungenügend, dann haben wir nur 7 Nationen, das ist Ostasien, wo die Kinder sehr gut abschneiden in Mathematik. Dann haben wir 9 Nationen mit gut. Da ist zum Beispiel die Schweiz dabei, Holland dabei, Polen dabei. Drittklassig haben wir 10 Nationen. Da ist Deutschland dabei, Neuseeland, Schweden. Ausreichend haben wir 17 Nationen. Da ist Frankreich, Russland, USA dabei. Mangelhaft 18. Da ist Griechenland dabei, Uruguay. Und dann haben wir 140 Nationen, die sind ungenügend. Das heißt, die haben nicht mal ein volles mathematisch begabtes Kind unter 1000 Kindern. Und diese 140 Nationen, wird vielleicht wieder einfacher, aber auch komplizierter. Ich sage, wenn ich jetzt die ganze Menschheit nur als Kinder nehme, die Kinder, die es heute schon gibt von 1 bis 15, dann haben diese 140 Nationen 800 von 1000 Kindern, die also aus Ländern kommen, die niemals international konkurrenzfähig werden, weil sie die kognitiven Kompetenzen nicht aufbringen. Die haben auch gute Köpfe, aber die wandern dort weg. Diese 800, die wollen versorgt werden. Die wollen, dass man ihnen Geld schickt. Die wollen, dass man sie bei uns zu Hause aufnimmt. Die bei uns zu Hause aufnahmebereit sind, sind aber schon mal nur noch 200. Von diesen 200 sind schon mal die Ostasiaten weg. Die nehmen niemand auf. Das sind 150. Und es bleiben dann ungefähr 40, 50 mit den Russen, ja, die überhaupt diese 50, die den 800 helfen könnten. Wenn man sich genauer anschaut, sind wir im eigenen Land schon zu 20% Drittwelt. Also wir gehen runter auf 40 für 800. 1 für 20, die helfen sollen. Und das können sie nur, diese 40, wenn sie zugleich die 150 Ostasiaten in der Konkurrenz schlagen. Das wird nicht funktionieren. Und deshalb unterteilen sich die Zweit- und Drittklassigen, also die unter den Ostasiaten liegen, die unterteilen sich in Länder, die versuchen, die Zweitklassigkeit zu erhalten, und in andere Länder, die sagen, nein, wir können drittklassig werden, Deutschland, wir können viertklassig werden, Amerika. Und die versuchen, zweitklassig wenigstens zu bleiben, das sind die einzigen, die nach meiner Sicht eine Zukunft haben. Denn sie stehen ja immer in der Konkurrenz mit den Allerbesten. Also sie gehen sowieso mit einem großen Handicap in die Konkurrenz hinein. Und wenn das Handicap noch größer wird, dass sie also nicht nur zweit-, sondern dritt- oder viertklassig werden, dann können sie die Konkurrenz nicht bestehen. Und dann können sie auch niemanden mit ihren Geldern menschenwürdig in Sozialhilfe versorgen.
Jetzt habe ich zwei Fragen. Ich muss zwei Fragen stellen. Das ist vielleicht ganz kurze Frage. Welche Länder sind denn die an der Zweitklassigkeit festhalten, dass sie dafür kämpfen?
Da gibt es Länder, die das mit Absicht tun und die anderen, die es mit Glück tun, die es mit Absicht tun. Das ist etwa die Schweiz, das ist etwa Kanada ist dabei.
Einfach deshalb, weil die Zuwanderung eher, weil die Zuwanderung ersteuern, ja?
Ja, und inzwischen auch das United Kingdom. Die wären zum Beispiel dabei. Und dann gibt es welche, die mit Zufall dabei sind, an der Spitze Polen und kurz danach Estland. Die haben niemals die Chance gehabt, Unqualifizierte oder Unbeschulbare ins Land hereinzuholen. Die hatten unter dem Kommunismus keine Situation, wo sie schlecht laufende, also vom Gewinn her schlecht laufende Firmen hatten, die noch mal ein paar Jahre profitabel gemacht wurden mit ausländischen Arbeiten. Das ist diese Kategorie, eine Firma noch mal profitabel zu machen, die gab es unter dem Sozialismus nicht. Deshalb haben die durch Glück die Unqualifizierten und die Unbeschulbaren nicht hereingenommen. Die sind also nicht gescheiter als jetzt Deutsche. Aber die Deutschen sind heruntergefallen auf einen dritten Rang, weil sie eben eine andere Einwanderungspolitik gemacht haben als die Schweiz. Wir müssen davon ausgehen, dass die Schweizer und die Deutschen 1950 ungefähr die gleiche Qualität hatten bei ihren Schülern. Heute liegt die Schweiz aber fast doppelt so gut, steht fast doppelt so gut da wie Deutschland. Und das liegt nicht an Einwanderung an sich, denn die Schweiz hat die höchste Einwanderungsquote in Europa, sondern es liegt an zwei unterschiedlichen Einwanderungspolitiken. Die eine sagt, jeder, der was kann, darf über die Grenze. Und die anderen haben gesagt, jeder darf über die Grenze. Und wenn er nichts kann, dann machen wir ihn zum Könner in unseren Kinderkrippen und unseren Kindergärten. Und dieser Glaube, der hat sehr viel Menschliches und Schönes an sich, der hat sich als falsch erwiesen. Dieser Glaube war ein Dogma.
Genau, das war mir meine zweite Frage, weil sicherlich ich jetzt schon Post bekomme von dem einen oder anderen Hörer, der sagt, wie kann man das so stehen lassen, unbeschulbar? Ich meine, da gibt es doch die Erwartung, und ich habe jetzt mal gerade im Hinterkopf, ich habe ja die Wahlprogramme alle gelesen und in dem Podcast gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob Sie es gehört haben, aber ich kann sagen, es war eine sehr nüchterne Aktion. Und die Grünen beispielsweise, aber auch die Linkspartei sagen ja, offene Grenzen, jeder soll kommen. Und die Grünen schreiben sogar explizit, man muss keine Qualifikation haben, wir qualifizieren hier. Jetzt sagen Sie, unbeschulbar, weil Sie haben ja gerade im Prinzip mir gerade erzählt, 80% der weltweiten Kinder sind unbeschulbar. Sie haben dann im Nebensatz gesagt, okay, ein paar, die smarter sind, gehen weg, aber die meisten, die unbeschulbaren, haben wir dort. Und das heißt ja, wir haben dann keine Hoffnung, dass wir dort das Bildungsniveau heben können. Und wir können nicht sagen, in 20, 30 Jahren werden die dann in der Lage sein, neue Geschäfte zu gründen. Weil schauen wir mal jetzt ganz nach BioNTech, mal ganz konkret. BioNTech ist gegründet worden von zwei Zuwanderern aus der Türkei. Also würde man uns doch entgegenhalten, offensichtlich stimmt das nicht, was Sie sagen.
Ja, wir haben ja sogar sehr genaue Zahlen seit 2012 für Deutschland. Da hat man die in PISA 2012 die altdeutschen Kindern mit den Immigrantenkindern verglichen. Und da ist völlig richtig, dass bei den Immigranten ganz große Begabungen dabei waren, nämlich von 1000 Kindern aus der Immigrationsbevölkerung, von 1000 waren 13 Matheasse. Aber von 1000 Altdeutschen waren 63 Matheasse. Das ist etwa, was die Schweiz auch heute noch bringt. Das heißt, wir haben die hohen Begabungen bei den Immigranten, aber eben unter 1000 Kindern 13 und 987 dann nicht. Und wir sehen die 13 und sind mit großem Recht stolz auf die. Die sind aber jetzt auch nicht durch Beschulung Matheasse geworden, denn die anderen Immigranten haben ja dieselbe Beschulung bekommen. Und wenn ich statt unbeschulbar ein anderes Wort nehmen soll, unterwerfe ich mich dieser Forderung sofort und sage, irgendetwas, was jeder sich wünschen kann, will ich gerne als Terminus übernehmen und sagen, ich bin einverstanden. Aber schauen wir auf die Vereinigten Staaten. Es ist das einzige Land der Welt neben Kanada, das alle Ethnien hat und die jedes Jahr von Neuem vergleicht. Und da können wir sehr gut sehen, dass die Bevölkerung, die bei uns noch dominiert, sogenannte Whites, die hat im Fach Englisch unter 1000 Kindern 90 Asse. Aber die Asiaten, die als Einwanderer kommen, die haben in Englisch unter 1000 Kindern 170 Asse. Die Black Americans haben unter 1000 Kindern 10 Asse, die Latinos 20. Und jetzt gehe ich aber auf das faire Maß. Das ist sehr interessant, nämlich die Mathematik, die misst viel gerechter. Da haben wir unter 1000 Kindern bei den Asiaten nicht nur 170, sondern 370 Asse. Bei den Weißen haben wir nicht nur 90, wie in Englisch, sondern 100 Asse. Bei den Schwarzen haben wir nicht nur 10, sondern 20 Asse. Bei den Latinos haben wir nicht nur 20, sondern 30 Asse unter 1000. Aber der Unterschied zwischen Asians und Weißen, 370 zu 100, der zeigt, warum die Ländergruppe von East Asians immer völlig ungefordert die ersten Plätze bei allen globalen Kindertests belegen. Die tun das in Amerika genauso, wie es sie es als Ländergruppe auf der Welt tun. So, nun ein weiteres Wort zur Beschulbarkeit. Ich gehöre zu denen, die sagen, jede Art von erzieherischer Förderung hilft, ist gut. Aber so in dem Moment, wo ich fördere und hoffe, dass die Förderung die Unterschiede verringert, da haben wir leider Unrecht. Das ist nicht der Fall. Denn so wie ich Kinder fördere und ihnen Noten gebe, erkenne ich überhaupt erstmals die Unterschiede zwischen ihnen. Und je besser die Förderung ist, desto mehr holen die von vornherein besser ausgestatteten Kinder dabei heraus. Das heißt also, bei Beschulung hilft allen. Ja, alle können am Ende 2 und 2 ist 4 sagen. Aber Beschulung vergrößert die Unterschiede zwischen den Kindern, weil die einen mehr aus der Beschulung rausholen können als die anderen. Das ist ein tragisches Paradox. Man kann sowas eigentlich nur unter Tränen sagen, weil es so traurig ist. Aber das, die Tränen, die mache ich hinterher und vorher, die erspare ich uns jetzt. Diese Differenz, dass wir unter 1000 amerikanischen Kindern bei Asiaten 370 Asse haben und bei Afrikanern 20, das ist ein ganz schrecklicher Tatbestand und den kann man nur betrauern. Und jeder, der sagt, wer da nicht trauert, ist ein schlechter Mensch, der hat meine volle Unterschrift. Ich traure darüber jeden Tag.
Dann können wir, aber das heißt jetzt konkret, wenn bei uns in der Politik gesagt wird, wir müssen mehr Geld für Bildung ausgeben, dann würden Sie sagen, ja, dieses mehr Geld könnte uns helfen, dass wir wieder mehr Mathe-Asse haben, weil wir ein paar auf ein höheres Level heben. Aber es wird dieses grundlegende Problem lösen, dass aufgrund des, wie soll ich sagen, des Mixes der Gesellschaft wir im Prinzip eben uns damit abfinden müssen, dass wir quasi nicht alle auf dieses Niveau bringen können. Ich glaube, das ist so ein bisschen, Sie sagen im Prinzip, ja, würden Sie wahrscheinlich sagen, mehr Geld, ja, mehr, auch mehr Elitenförderung, ja, und dann auf der anderen Seite wahrscheinlich dann eher mehr berufliche Bildung eben für die anderen, die eben nicht, ja, das Potenzial haben. Ja,
das ist, wie gesagt, das ist eine Lehre, die ich für höchst liebenswert halte und der ich selber ein halbes Jahrhundert ja angehangen bin. Aber wir müssen auch die Forschung, wieder unter Tränen, ja, aber wir müssen auch die Forschung nennen dürfen. Und wir wissen seit 1980 durch einen amerikanischen Forscher, Harold Stevenson von Michigan Ann Arbor, damals die beste Sozialforschungsuniversität der Menschheit. Wir wissen seit 1980 um diesen furchtbaren Tatbestand, dass ganz arme Kinder, die niemals Reichtum erlebt haben, in Mathematik viel besser sind als die reichsten und am großartigsten gefördertsten Kinder der Welt. Dieser Mann, der war Pazifik-Offizier im Zweiten Weltkrieg und der hat sich über den geschlagenen Gegner Japan ein bisschen gewundert. Er hat gesagt, diese kleine Insel hat 16 Flugzeugträger auf die Meere geschickt, die Deutschen nicht mal einen einzigen. Was unterscheidet diese beiden Hauptgegner der alliierten Mächte untereinander? Und dann hat er sich vorgenommen, wenn er wieder im Zivilleben ist, geht er der Frage nach und hat dann untersucht in armen japanischen Dörfern und in armen taiwanesischen Dörfern. In China konnte er nicht forschen. Die hat er verglichen mit den bestgefördertsten Kindern in Milwaukee und er stellte fest, dass diese armen, zum Teil bettelarmen Kinder in Japan und Taiwan viel besser waren in Mathematik als die amerikanischen Kinder. Seit diesem Zeitpunkt wissen wir also, dass Armut nicht das Haupthindernis ist dafür, dass ich gut in Mathematik werde. Wir wissen also umgekehrt, dass ich nicht lernen kann, ein Ass in Mathematik zu werden. Ich kann das auch nicht kaufen. Deshalb wird der Mensch, der die Methode entwickelt oder die Pille entwickelt, mit der durchschnittlich begabte Kinder, die wir ja doch meistens alle sind, zu Matheassen werden, dieser Mensch wird der reichste Mensch der Geschichte werden. Bisher gibt es ihn nicht.
Ja, wahrscheinlich nicht, weil wenn alle gleich wären, dann ist die Differenzierung ja für die Matheasse nicht mehr so hoch.
Ja, aber Sie müssten es ja nehmen. Sie müssten die Pille ja trotzdem nehmen.
Ja, aber jetzt denken wir es nochmal durch. Also ich meine, Sie haben ja jetzt auf die Welt geblickt und Sie haben gesagt, Ostasien, die lassen keine Migration zu, die schotten sich ab und die haben im Prinzip im Schnitt die höheren mathematischen Qualitäten. Und ich weiß von Ihren Arbeiten, dass Sie sagen, die mathematischen Qualitäten sind die beste Indikation für künftige Patente und Forschung. Sieht man auch sehr schön in Japan, das ja auch eine alternde Gesellschaft hat, aber was bei Patenten pro Einwohner betrifft, immer noch weit vor Deutschland liegt beispielsweise. Nur jetzt kommen wir mal hierher. Wir haben also in Europa die Situation vor unserer Haustür, haben wir die demografische Explosion. Wir selber haben, was Sie auch sagen, Schrumpfverkreisung. Was sollten wir denn jetzt politisch machen? Ich meine, wir können jetzt sagen, es ist alles gelaufen und der Podcast ist wieder ganz betrüblich, weil dann alle sagen, da haben sich wieder zwei unterhalten und uns erzählt, wie schlimm die Welt ist. Oder sagen Sie, okay, wenn ich jetzt hier das Ohr habe der neuen Bundesregierung, was, oder der, nehmen wir an, Sie gehen zu Frau von der Leyen und Sie könnten da was bewirken, was würden Sie machen?
Mein Ratschlag richtet sich vor allem Dingen an diejenigen, die heute noch zweitbeste sind, die zweitklassig sind. Also erstklassig die Ostasiaten, aber die, die zweitklassig sind, das sind also...
Also schon nicht mehr Deutschland.
Deutschland ist leider schon drittklassig, aber ist noch nah, ein bisschen nah an der Zweitklassigkeit dran. Und es gibt andere Länder, die von der Zweitklassigkeit noch ein bisschen weiter sind. Aber Deutschland ist noch nicht bei der, noch nicht viertklassig, noch nicht ausreichend. Also es ist schon noch drittklassig. Also den Zweitklassigen würde ich sagen, ihr habt eine Chance, wenn ihr eine Kompetenzfestung werdet, die gibt es ja schon, also alle Ostasiaten sind Kompetenzfestungen, das heißt, die Grenze ist sperrangelweit auf für jeden Könner und zu für die Nichtkönner. Und das ist interessant, weil das eine durch und durch antirassistische Politik ist. Wenn ich also nach Australien gehe, sage, guck mal, ich bin blond und blauäugig und spreche Englisch ohne Akzent, dann sagen die, ja und? Was kannst du? Bist du unter 44? Und dann stellen die fest, der kann nicht und der ist auch unter 44, aber kann nicht. Und dann lassen sie den nicht herein. Und dann kommt ein anderer und der kann all das, was verlangt wird und spricht noch schlecht Englisch, den lassen die herein. Weil es ja auch dumm wäre, einen Könner wegen seiner Haarfarbe oder Hautfarbe oder Augenstruktur wegzuekeln und einen der eigenen Leute, die einem bald auf der Tasche legen werden, hereinzulassen. Das ist ein ganz hartes Prinzip, dieser Antirassismus, weil dann auch gesagt wird, ja, ich muss doch mich um meine eigenen Leute kümmern. Und das ist dort ausgeschlossen. Diese, die es da jetzt schon gibt, das sind Australien, Kanada, die Schweiz, Dänemark, Island, United Kingdom, Neuseeland, Norwegen, die machen das schon. Ostasiaten machen es sowieso. Und alle, die jetzt noch zweitklassig sind, noch nicht schon drittklassig und noch keine Kompetenzfestung sind, die müssen das morgen werden, wenn sie eine Chance haben wollen. Wenn wir jetzt mal Deutschland anschauen, dann denke ich jeden Tag darüber nach, haben wir die Faktoren, das noch einmal zu drehen, also noch mal in die Zweitklassigkeit hochzukommen aus der Drittklassigkeit. Und dann stelle ich fest, ich sehe die Faktoren nicht, aber ich sehe starke Faktoren, die dazu führen, dass wir in die Viertklassigkeit heruntergehen, also den Amerikanern etwa und den Franzosen folgen. Wiederum schaue ich ja nur auf die Kinder. Ja, wenn ich Zukunftsforschung machen will, rate ich den Leuten, nehmt einen wichtigen Faktor, der heute schon da ist und der auch in 50 Jahren noch da ist. Und das sind die Kinder, die heute 1 bis 14 sind. Die sind in 50 Jahren 50 bis 64. Das heißt, da haben wir ein einigermaßen sicheres Potenzial, mit dem wir in die Zukunft gehen können. Und da stehen die Deutschen ganz hart am Rand. Alles, was eigentlich nur möglich ist, dass Teile der deutschen Bundesrepublik sich abspalten. Sagen wir mal, wenn Schleswig-Holstein, Hamburg, da sehe ich das Potenzial, wenn die Skandinavier sich weiter abspalten, also Norwegen, Island sind ja nie rein in die EU, die Dänen machen gewissermaßen rechtsbrüchig einfach die Grenze zu. Und die Schweden, die wollen auch in den gehen, die Finnen auch. Dann könnte ich mir vorstellen, dass durchaus Teile von Deutschland sich dem anschließen und ja auf Gegenliebe stoßen würden in Berlin, weil man dort ja stolz drauf ist, nicht nationalistisch zu sein, postnational zu sein. Also jetzt nicht irgendwie sagen, alle Deutschen müssen zusammenbleiben. Das sagt dort ja keiner. Das heißt, es hätten schon deutsche Teilregionen eine Chance, eine gute Chance, würde ich dann sagen, in die Kompetenzfestungen einzutreten, wenn ganz Skandinavien jetzt macht, was Norwegen und Island und Dänemark ohnehin schon tun. Also da kann ich Optimismus ausdrücken. Und das ist auch schön jetzt für andere, sagen wir, einer, der in Bremen ist und sagt, Gott, ich möchte eigentlich nicht gleich bis nach Australien, bis nach Neuseeland, der sagt dann, gut, dann gehe ich nach Hamburg. Und der Hamburger, der sagt, na, ich möchte aber das nicht, so eine Leistungsgesellschaft, die gefällt mir nicht, ich möchte mehr etwas anderes, der zieht nach Bremen und der andere zieht nach Hamburg und beide Städte werden homogener, wenn man so will, und vielleicht auch zufriedener.
Ja gut, aber das setzt natürlich voraus, dass die aus Hamburg dann dauerhaft Transfers nach Bremen leistet. Und das
nein,
ja
Hamburg wäre dann raus aus Deutschland. Nicht? Das.
Ja genau, aber dann wird es eben auch keine Transfers. Ich glaube, ohne Transfers dürfte es sehr schwer sein, wenn man sagt, man geht Richtung Vierklassigkeit, ohne Transfers, schwer.
Für Bremen habe ich kein Rezept, das muss ich zugeben.
Aber es gibt ja jetzt in der Diskussion, auch jetzt in der Wahlkampf, war ja dieses ganz große Thema Kinderarmut. Jetzt wissen wir beide, dass die Kinderarmut in Deutschland eigentlich gesunken ist, wenn man die Migration außen vor lässt. Mit der Migration ist sie hochgegangen, weil eben die Migranten sehr viel auch eben ärmer sind. Es gab ja die Idee zu sagen, lasst uns doch einfach das Kindergeld erhöhen, lasst uns den Familien mehr Geld geben. Wäre das denn der richtige Ansatz Ihrer Meinung nach oder würden Sie sagen, nein, man muss andere Dinge machen?
Also wenn ich in der Lage bin und mir bietet jemand mehr Geld, dann ich nehme das. Das ist doch ganz selbstverständlich, dass die Menschen da etwas mehr Geld oder auch mehr Geld haben wollen und sich dann freuen, wenn das kommt. Das kann man ja machen. Aber das zähle ich zu diesen Entscheidungen. Und das Recht müssen ja die Deutschen haben zu den Entscheidungen, dass sie sagen, wir wollen nicht wieder zweitklassig werden, um mit den Erstklassigen noch ein paar Jahre mithalten zu können. Wir sind zufrieden mit der Drittklassigkeit und die Viertklassigkeit, die halten wir auch aus. Da ist ja Frankreich schon drin und Amerika schon drin und das geht auch. Ich glaube, diese Option, wir wollen helfen, vor allen Dingen. Und die andere Option, sagen wir jetzt in Polen oder im United Kingdom, wir wollen mithalten. Die beiden Optionen liegen ja auf dem Tisch und die Völker können sich entscheiden. Ich glaube, die Deutschen haben sich mehr fürs Helfen entschieden und die anderen halt mehr verfolgen mehr die Hoffnung, weiter mithalten zu können. Lassen Sie mich noch einen Blick auf Deutschland werfen. Hermann Simon, der 1996 weltberühmt wurde mit seinem Buch über die deutschen Hidden Champions, der hat die jüngste Auflage von diesem Jahr ja kurz begleitet und gesagt, der deutsche Maschinenbau, von dem ja jeder noch glaubt, dass der Weltspitze ist, der hat gesagt, der muss chinesischer werden und weniger deutsch werden oder geht unter. Das heißt, er macht dieses Urteil ja nur, weil er den Untergang bereits beobachtet. Die deutsche Autoindustrie ist auch noch da, mehr Industrien von Weltbedeutung haben wir ja nicht mehr. Aber es gibt unter deutschen Autos keinerlei Besonderheit, die anderen nicht auch hätten. Man glaubt, im Maschinenbau gäbe es diese Besonderheiten noch. Und das ist vorbei. Seit 2020 hat China uns im Export überholt. Bis 2019 war von 1945 Deutschland immer Exportweltmeister für Maschinenbau. Das ist vorbei. Das heißt, Autos nichts Besonderes mehr. Schöne Autos, aber nichts Besonderes mehr. Und die Besonderheit im Maschinenbau geht verloren. Dann, wenn wir das mit hineindenken, das sind ja die Branchen, in denen das Geld verdient wird, dass ich dann den Bedürftigen in die Hand gebe. Wenn ich den Faktor sehe, dass diese Branchen sich erholen und wieder Weltspitze werden und nicht weiter absinken, dann kann ich sagen, ja Gott, dann sollen die auch was abgeben für unser Ideal, den Verfolgten und den Bemühten der Welt zu helfen. Aber vergessen wir nicht, von 1000 Kindern der Menschheit leben 6 in Deutschland, nur 4 sind in der Schule ausreichend bis sehr gut. Ja, 2 davon sind schon mangelhaft bis ungenügend. Nur 4. Und die stehen 800 gegenüber, die Hilfe wollen. Nicht? Das ist also, wenn ich das richtig ausrechne, auf jedes deutsche Kind, das mal so einigermaßen funktionieren kann, folgen dann 200, die von diesem einen Kind Hilfe erwarten. Das würde ich in der politischen Debatte immer mitsagen. Dann kann man immer noch sagen, ja, hier, ich, eines Kind, will den 200 helfen. Das ist in Ordnung. Das Recht muss da sein. Aber man muss es auch voll formulieren, was da auf die Schultern geladen wird.
Ja, aber wir laden uns ja nicht nur da was auf die Schultern, sondern wir haben ja in Europa, Sie haben jetzt mehrmals angesprochen, dass Frankreich schon in Kategorie 4 ist. Jetzt könnte man sagen, Sie haben auch gesagt, USA ist Kategorie 4. Jetzt wissen wir, USA hält noch mit. Wir wissen natürlich auch, die USA halten deshalb noch mit, weil sie in der Lage sind, global Talente anzulocken. Das hilft natürlich. Die Spitzenleute gehen gerne in die USA. Nur was heißt denn jetzt eigentlich für die Europäische Union? Ich meine, Frankreich ist vierklassig. Wir haben allgemein schlechte demografische Entwicklung. Wir haben ambitionierte Ziele, Stichwort Klimaschutz. Ich meine, was ist denn Ihre Aussicht, was ist Ihr Ausblick auf die Europäische Union? Ich frage deshalb, ich habe gerade mit David Engels gesprochen. Der Podcast ist ja schon erschienen. Und sagen wir so, das Gespräch war nicht so optimistisch, aber auch nicht so pessimistisch. Er hat gemeint, okay, es gibt bestimmt Reformbedarf. Nur wenn ich jetzt natürlich unser Gespräch mit dazu packe und auf die EU blicke, dann frage ich mich natürlich schon, eigentlich ist völlig egal, ob Deutschland zweit- oder drittklassig ist, wir sind in der EU und letztlich auch die Schweiz, obwohl die Schweiz nicht in der EU ist, wenn die Schweiz ist von der EU umgeben, ich meine, kann man sich da überhaupt abnabeln von der Entwicklung?
Es ist sehr schwer. Die deutsche Situation in der EU besteht darin, dass sie die EU finanzieren kann. Die Bundesrepublik kann die EU finanzieren, solange die deutschen Staatsschulden AAA geratet werden. Das heißt, irgendwann kommen ja die Ratingagenturen vielleicht auch mal darauf, dass das Runterraten, das für Frankreich ja längst erfolgt ist, wir haben nur noch 4 AAA-Nationen in der EU, dass wenn die anderen sind klein, Finnland oder die Niederlande, Österreich, wenn Deutschland auf ein schlichtes A heruntergeht, dann kann ja Berlin, wird immer treu sein zu uns und sagen, wir zahlen alles. Dann sagen die Ratingagenturen, das ist wunderbar von euch. Aber das, womit ihr zahlen wollt, das ist nicht mehr mündelsicher, das geht nicht mehr. Und diese deutschen Papiere, die stecken ja in jedem Eigenkapital von jeder Bank, von jeder großen Firma. Das heißt, wenn die deutschen Staatspapiere ihr Spitzenrating verlieren, dann haben wir ja eine Riesenbankrottwelle, weil die Eigenkapitale zahlloser Firmen entwertet werden. Und dann, das ist der Zerfall. Der wird gegen den politischen Willen erfolgen, glaube ich. In voller Einigkeit, dass man zusammenbleiben will, sagen die Berliner noch einmal, wir zahlen, jetzt haben sie gesagt, wir zahlen, was die Briten gezahlt haben. Und dann kommt noch mal was, dann sagen sie wieder, wir zahlen. Und dann kommt das Herunterreiten und dann ist Schluss. Und darauf müssen sich alle vorbereiten. Das ist das, was ich in Polen oder auch in der Slowakei den Leuten sage. Ich verstehe das, dass ihr euch freut und es kommt ja viel Hilfsgeld aus Brüssel, das kann man ja nicht anders sagen. Aber ihr müsst euch auch vorbereiten für den Fall, dass ihr plötzlich besser dasteht als Deutschland oder Frankreich, weil die zu vielen Menschen, die Hilfe gewährleisten, die menschenwürdig bezahlt werden müssen und zu wenig Leute noch haben, die das verdienen können. Und dann rennt man plötzlich nach Osteuropa, was man bisher meidet, weil es in Deutschland und Frankreich mehr Sozialhilfe gibt, rennt man plötzlich zu euch rein und darf zu euch reinrennen, ja, weil jeder EU-Bürger darf sich niederlassen in Polen. Und darauf müsst ihr euch vorbereiten. Und die Briten haben sich darauf vorbereitet. Die sind raus da aus der EU. Das heißt, nach Britannien kann dann aus Deutschland oder aus Frankreich niemand mehr fliehen. Die lassen das nicht mehr zu. Nach Osteuropa, die noch eine, und Skandinavien, wo wir auch noch einigermaßen gute Schüler, wo wir auch noch echte Zweitklassigkeit und nicht nur Drittklassigkeit haben, würde dann hereingeflohen. Und dann wäre es zu spät. Dann können die auch nicht mehr Kompetenzfestung werden, wenn sie einmal zu viele haben, die menschenwürdig bezahlt werden müssen, aber nichts verdienen können.
Aber wenn wir jetzt mal auch nochmal einen Blick erweitern. Ja, der Anfangspunkt unseres Gesprächs war ja Afghanistan, da ging es ja um Krieg. Und wir haben ja jetzt einen starken Kriegsindex vor der Tür. Und ich meine, es gibt ja Überlegungen, ja, die Europäer sollen ihre militärischen Anstrengungen erhöhen. Dann würde ich jetzt von Ihnen lernend sagen, das ist ja schön und gut in der Theorie, aber letztlich unsere Demografie gibt das gar nicht her. Dann ist meine Frage, was sollen wir denn machen mit der Region vor uns? Sollen wir uns überrennen lassen, weil wir allen helfen? Sollen wir dort versuchen, mit gezielten Maßnahmen Frieden zu erhalten? Wenn Sie mit Ihren Militärs sprechen, ich meine, was sind die Optionen?
Ja, ich will Ihnen ein Gespräch mit meinen Militärs erzählen. Ich anonymisiere die ja alle. Ich habe bei den Vorlesungen immer eine Chatham-House-Sitzung am Ende des Tages. Und ich erinnere mich an eine Sitzung, da waren gleich aus 6 Nationen waren Marinekommandeure da. Aus Spanien, aus Frankreich, aus Italien, aus Kroatien, aus der Türkei. Und dann habe ich gesagt, Australien hat 2013 in der Operation Sovereign Border in einem Jahr 25.000 Kilometer Küste abgesperrt mit 3 Zerstörern. Und es ist niemand ertrunken, weil die Starthäfen in jeder erforderlichen Sprache informiert wurden, dass kein Schiff mehr in Australien anlegen kann. Und das bedeutete, dass die Menschen, die auf diese Schlepperschiffe wollten, gesagt haben, dann kriegt der Kapitän mein Geld nicht. Denn so wie der mit mir ablegt und ich ihn bezahlt habe und der nicht reinkommt, kommt zurück, ist mein Geld trotzdem weg. Das heißt, die haben kalkuliert und es ist keiner mehr auf die Boote gegangen. So, da habe ich gesagt, die konnten in einem Jahr 25.000 Kilometer Küste abriegeln. Das Mittelmeer hat 3.000 Kilometer und ihr habt sechsmal oder zehnmal so viel Flotte wie die Australier und ihr schafft das nicht. Die hätten mich fast geschlagen. Der kurze Antwortspruch war, wenn der Befehl kommt, morgen früh in einer Stunde.
Gut, also die Antwort eins ist, also wir könnten die Grenze schließen, aber da ging es ein bisschen weiter noch, weil wir haben uns ja nur eingemischt. Ich meine, wir wollten Nation Building machen in Afghanistan, was angesichts des, was wir gerade diskutiert haben, völlig an Naivität nicht zu überbieten war. Aber wir haben ja auch in Mali einen Einsatz im Bürgerkrieg. Wir haben ja verschiedene so Friedensmissionen. Und ich meine, ich denke auch an den Konflikt zwischen Israel und Palästinensern. Ich meine, eigentlich, wenn ich jetzt so zuhöre, sage ich mir einfach, eigentlich sollte man die Finger von weglassen, weil die einzige Kriegsführung, die da überhaupt denkbar wäre, ist eine, die mit unseren Werten nicht zu vereinen ist.
Ich habe Europas erstes Institut für vergleichende Völkermordforschung aufgebaut 1993 und habe, ja, man kann sagen, jahrzehntelang, bestimmt bis 2013, 14, versucht, Interesse zu wecken auf die innerafrikanischen Tötungen. Die liegen inzwischen so ungefähr bei 18 bis 20 Millionen seit 1970, seit Ende des Kolonialismus. Das ist eine erhebliche Zahl in jetzt 50 Jahren. Das ist nicht, was Europa geschafft hat in 30 Jahren. Ja, zwischen 1914 und 1945 hat man hier 70 Millionen Leute unter die Erde gebracht. Aber 20 Millionen ist kein Pappenstiel. Es gab kein Interesse dafür. Das Ertrinken auf den Meeren, das hat, und das ist ja wunderbar, Interesse hervorgerufen. Man interessierte sich also dann doch plötzlich für ein Tausendstel der Opfer, aber nicht für die eigentliche Gruppe. Wenn man mich also fragt, was wird denn passieren, wenn nicht mehr auf dem Mittelmeer ertrunken wird, weil die Grenze zugemacht ist, dann sage ich, es wird wahrscheinlich weiter passieren, was seit 1970 bis heute ohnehin passiert. Und ich würde zurückfragen, warum fragen Sie mich das? Warum wissen Sie denn nicht, was seit 1970 in Afrika passiert? Da wird es ja im großen Stil gegenseitig getötet, gevölkermordet. Künstliche Hungersnot erzeugt und so weiter. Alles aus dem Arsenal des Genozids läuft da. Und wenn man mich jetzt fragt, wird das jetzt plötzlich aufhören, dann sage ich ja, es wird nicht plötzlich aufhören. Es wird, hat schon weitgehend aufgehört in Lateinamerika, wo die Kinderzahlen von 8 auf 2 herunter sind. Es wird in Afrika nicht aufhören, wahrscheinlich vor 2080, 90, vielleicht noch länger, weil die Kinderzahlen weiter hoch bleiben. Wir müssen uns das gleich mal als Frage vorlegen, warum das so ist. Und es wird vielleicht schon ab 2040, 50 in den arabischen Ländern vorbei sein, weil dann auch die Kinderzahlen von der Spitze 8 auf 2 bis 3 herunter sind. Aber ich warne zugleich, daraus allzu viel Hoffnung zu schließen, weil all diese Länder im arabischen Raum, fast alle im arabischen Raum, im afrikanischen natürlich alle, Lateinamerika alle, weil die alle in der vorzeitigen Deindustrialisierung stecken. Das heißt, während die Kinderzahlen runtergehen, gehen die Industrien verloren, sodass auch für die wenigen, die nachwachsen, keine Arbeitsplätze da sind und die sich weiter einreihen in die Ströme von Flüchtlingen, die in Westeuropa, also in Frankreich und Deutschland und im Wesentlichen in Amerika, unterkommen wollen. Das ist die Situation. Wenn wir jetzt reingehen nach Afrika, also kann man sagen, wenn Europa zu ist, das heißt, das tut, was Australien oder Kanada gemacht haben, dann müssen die das untereinander auskämpfen. Und in Afrika, und den Punkt will ich jetzt bringen, die UNO hatte sich furchtbar überschätzt für Afrika. Die hatte gesagt, da gehen die Kinderzahlen runter, wie in Deutschland, also auf unter 2. Und die sind auch runtergegangen von 7, 8 auf 4 bis 5. Und dann haben sie plötzlich aufgehört zu fallen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, der aber leider nicht bekannt ist. Es sind dort immer noch 60 bis 70% der Menschen in der Landwirtschaft, zum Teil in der Subsistenzlandwirtschaft. Und wenn die jetzt Fabriksysteme in den Städten aufgebaut hätten, dann wären die Menschen in die Städte geströmt und hätten in der Lohnarbeit automatisch die Kinderzahlen heruntergefahren, weil die Konkurrenz auf den Arbeitsmärkten alle bevorzugt, die nicht gehindert werden durch Kinderzahlen, um die sie sich kümmern müssen. So. Diese Industrien sind aber nie entstanden und werden auch nicht entstehen. Und in Lateinamerika verschwinden sie bereits wieder. Das heißt, es müssen Menschen in die Subsistenz zurück. Und dort sind Kinder ab dem 4., 5. Lebensjahr bereits Mitproduzenten. Das heißt, die Zahlen werden dort eben nicht auf 2 oder weniger als 2 heruntergehen. Und diesen Prozess sehen wir in Lateinamerika, aber noch mehr in Afrika. Und das führt dazu, dass die einzigen Möglichkeiten, aus dieser Subsistenz herauszukommen, verschwinden und sogar aus den Städten in Afrika zurückgewandert werden muss aufs Land. Das natürlich von der Fläche dann knapp wird für die, die aus den Städten zurückkehren. Und das führt auch zu Kämpfen, wie der große John Keegan gesagt hat, dann passiert immer das, was immer passiert in der Menschheitsgeschichte. Umverteilung der besten ökologischen Gewässer und Ländereien von den Schwachen zu den Starken.
Aber das heißt doch eigentlich, wenn wir intelligente Politik betreiben wollten, müssten wir alles daran setzen, die Geburtenzahlen zu reduzieren. Wir müssten wahrscheinlich hingehen und müssten sagen, wir garantieren euch Versorgung, also statt Leute hier zu versorgen, sollte man sagen, wir versorgen euch vor Ort unter der Voraussetzung, dass ihr nur 1,7 Kinder bekommt pro Frau.
Ja, also die Geburtszahlen gehen ja runter. Also wir haben ja...
Aber nicht schnell genug, wie Sie gerade
dort
gesagt haben.
Dort nicht, weil wenn ich in die Subsistenz zurück muss und praktisch die Arbeitskräfte aus der eigenen Familie kommen müssen, dann bin ich in einer völlig anderen Situation, als wenn ich morgens aus dem Haus muss, um in die Fabrik zu kommen und dann jedes im Haus zurückgelassene Kind natürlich eine Riesenbelastung ist und deshalb die Kinderzahlen heruntergehen. Das wird im Endeffekt ungefähr 140 Nationen betreffen, ja, die tatsächlich auf die 2 Kinder und oder weniger heruntergehen. Im Wesentlichen nur in Afrika wird das nicht so schnell gehen. Und das liegt nun vor der Haustür. Und wenn ich jetzt da hereingehe in ein Land wie Mali mit einem Kriegsindex 6 und ich schicke aus Deutschland mit einem Kriegsindex 07, ja, also die haben einen Kriegsindex, der 8- bis 9-mal so hoch ist wie der unsere. Ich schicke unsere einzigen Kinder oder einzigen Söhne dort hinein, um 10 dritte oder vierte Brüder davon abzuhalten, sich zu töten oder ihren Schwestern den Schleier über den Kopf zu ziehen. Dann gehen wir in ein großes Risiko hinein, weil die dort Verluste absorbieren können. Wir aber bei jedem verlorenen Soldaten die Familie im Mannesstamm für immer verlieren. Das heißt, wir können das nicht. Das ist wenig verstanden in Europa. In Europa umarmen sich die Politiker einmal im Jahr zur Feier der römischen Verträge, dass sie sich nicht gegeneinander mehr mit Millionenheeren angreifen. Und am Tag drauf, dann sagen sie, kannst du mir mal 100 Soldaten für Mali geben, kannst du mir mal über 50 für Niger geben. Das heißt, die haben ja das Potenzial für diese Millionenheere nicht mehr. Die haben ja eben den Rückgang von 7, 8 Kindern 1880, ja, auf heute 1,5 schon absorbiert. Das heißt, sie würden hereingehen als Nation, die überhaupt keinen einzigen Mann verlieren dürfen, in eine andere Nation, die ununterbrochen junge Männer verlieren kann und trotzdem die Bevölkerung weiter explodieren sieht, weil unten immer viel mehr nachwächst, als oben wegstirbt, weggetötet wird, weggehungert wird und so weiter.
Jetzt hätte ich aber doch noch 2 Fragen zum Abschluss, weil es liegt mir eigentlich, jetzt muss ich schauen, wie es reinpasse, weil ich habe jetzt gerade gedacht so, ich höre Ihnen zu und dachte ich mir so, ich dachte an 2 Gegenpaare, die würde ich gerne mal fragen. Israel versus die arabische Welt. Ich meine, Israel ist ja auch umgeben von dieser, noch mehr drin eigentlich als wir in dieser demografischen kritischen Zone. und hat ja bisher, glaube ich, demografisch recht gut mitgehalten, aber hat das Problem, dass ja nunmehr das Wachstum überwiegend stattfindet bei den Orthodoxen, die wiederum nicht zum Militärdienst gehen. Ich meine, hat Israel im Rahmen, also rein demografisch, ich meine, was ist denn Ihr Szenario für die Region Israel in den kommenden Jahrzehnten dann?
Ja, das ist, ist Israel einer der interessantesten demografischen Fälle weltweit, weil es hochentwickelt ist, technologisch hochentwickelt ist, harte Konkurrenz auf den Arbeitsmärkten hat und trotzdem 3,2 Kinder pro jüdischem Frauenleben zustande bringt. Und der einzige Kandidat, der in der übrigen Welt immer mithandeln konnte, das war Island. Und die sind runter auf 1,7 Kinder. Island hat man immer gesagt, dass die haben ein Stammesgefühl, den muss man auch nicht sagen, Freunde, ihr müsst zwei Kinder haben, damit der Stamm weitergehen kann. Das hat lange offensichtlich gereicht und auch das reicht heute nicht mehr. Meine Vermutung ist gleichwohl, dass die Kompetenzfestung, von denen ich geredet habe, auch Australien und Kanada, die liegen ja alle etwas höher bei den Kinderzahlen als bei uns, dass in dem Moment, wo sich das im Bewusstsein stärker durchsetzt, wenn ich in einer Festung bin und die auch verteidigen muss und weiß, die kann ich nur verteidigen, wenn ich ihre Qualifikation hochhalte. Das heißt, ich muss alle Wege, die Qualifikation herunterzudrücken, abstellen. Die darf ich nicht zulassen. Dann weiß ich auch, dass ich eine Zukunft natürlich nur habe, wenn ich wenigstens die zukünftigen Menschen aus dieser eigenen Bevölkerung bekomme. Das heißt, die Festung an sich ist ein Faktor, würde ich jetzt spekulieren, die Kinderzahlen höher hält. Und Israel ist die einzige westliche Festung, die jeden Tag und jede Minute Festung ist, weil viele, viele hundert Millionen Menschen dieses kleine Land mit einem Tausendstel der Weltbevölkerung auslöschen wollen. Das heißt, das spielt eine Rolle. Gleichwohl wird es enorm schwierig. Und ich verstehe diejenigen Israelis, gibt es ja auch, die sagen, wir müssen irgendwie ein Einheitsstaat werden mit den lokalen Arabern und irgendwie hoffen, dass wir das Niveau trotzdem halten können und dann das Land gewissermaßen als Kompetenzfestung erhalten. Denn das wird ja weiter benötigt, weil in den umliegenden Ländern Ägypten und Jordanien und Jemen und so weiter die Bevölkerung ja weiter nicht explodieren, aber noch schnell anwachsen werden. Das heißt, dass also auch die im Lande lebenden Araber sagen, ja gut, also da möchte ich jetzt nicht im Krieg leben in Syrien, da möchte ich nicht im Krieg leben wie Jemen, das kriegen die auch mit. Jetzt halten wir zusammen. Das muss wahrscheinlich in der Perspektive bedacht werden. Also dieser binationale Staat, der ja diskutiert wird, der erstmal Angst hervorruft und sagt, ja, dann wählen die eine Völker, haben die eine Mehrheit und dann wählen die eine völkermörderische Regierung und dann sind die Juden wieder in Lebensgefahr. Aber beides spielt also eine Rolle heute schon, dass sie Festung sind und sagen, wenn wir die Festung verteidigen wollen, dann müssen wir aus uns selbst auch die Menschen hervorbringen, die bei dieser Verteidigung mithelfen können. Aber es ist ein Land, auf das wir wie auf kaum ein anderes schauen. Das zweite Land, auf das wir wie kaum ein anderes schauen, ist eben Kanada, das am weitesten jetzt dabei ist, nur Körner zu nehmen und eben es keine Hoffnung gibt, weil ich white bin, da reingelassen zu werden, wenn ich nicht etwas kann, ob die eine neue Identität entwickeln können, ein Kanadadismus, der eben bereit ist, füreinander einzustehen und das heißt ja in der Spitze immer auch füreinander zu sterben, ob das gelingt. Das heißt, ich sage das jetzt in Klammern dazu, dass unsere Kompetenzfestungen sich unterscheiden von den Ostasiatischen. Die sind außer Singapur, aber auch Singapur ist ja im Wesentlichen eine Han-Republik, die sind im Wesentlichen homogen. Während wir das mit Homogenität gar nicht schaffen, weil es da nicht genügend Leute mehr gibt in den einzelnen Ländern, sondern das tatsächlich mit einem Multikulturalismus, allein mit einem Multikulturalismus Antirassismus schaffen können. Und wie diese Vermischung sich umsetzt in eine neue, das Wort national kann man jetzt nicht sagen, in eine neue Identität, die wirklich zusammenschweißt und sagt, ja, das ist jetzt eine Insel, die ist gut, die ist lebenswert, die ist human, die ist demokratisch, die verteidigen wir zusammen und wir sind alle eins. Wie weit das gelingt, das weiß ich nicht. Da muss man ein Fragezeichen machen. Es gibt bereits jetzt Multiculturalism in Kanada, ein neues Buch von jemand, der da ein großes Fragezeichen hintersetzt und der sein Buch nicht mal in Kanada veröffentlichen konnte.
Abschließende Frage. USA versus China. Ich meine, die USA, Sie haben es gesagt, ist vierklassig. Ich habe ergänzt, Sie haben natürlich, wo wir beide Konsens haben, haben natürlich es geschafft, immer wieder die intelligenten Menschen der Welt anzulocken. Aber auch dort, wie gesagt, die demografische Entwicklung nicht mehr so toll. China, wo man viele sagen, ist das die aufsteigende Nation, hat ja jetzt bereits eine rückläufige Erwerbsbevölkerung. Das heißt, diese Ein-Kind-Politik schlägt da natürlich durch. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, es gibt einen großen Krieg zwischen USA und China. Nur wenn ich jetzt Ihren Kriegsindex zur Basis nehme, würde ich sagen, nee, da gibt es keinen Krieg.
Nein, das hier sehe ich überhaupt nicht. Sind beides, wenn man so will, vergreisende Völker, haben beide Atomwaffen. Das halte ich für ganz ausgeschlossen, dass es einen Krieg gibt. Aber Amerika hat seine Attraktivität, die es lange hatte, schon ein Stück weit verloren. Von 100 Doktorarbeiten in den STEM-Fächern werden 70 von Ausländern geschrieben in Amerika. Und die kommen weniger. Und die gehen öfter wieder nach Hause. Als die Chinesen anfingen, in Kalifornien zu studieren, blieben von 100 Chinesen 85 in Amerika. Jetzt kommen von 100 Chinesen 90 wieder nach Hause. Das heißt, sie machen das klassische Auswandererkalkül, was auch die jungen, tüchtigen Deutschen machen. Die überlegen sich, bleibe ich in meinem Land, das irgendwie abschmiert, bleibe ich in meinem Land, wird mein Land dann wieder nach oben kommen oder wird es auch bei meiner Anwesenheit weiter abschmieren. Und wenn ich zu diesem Schluss komme, selbst wenn ich bleibe im Land, kann ich es nicht mehr drehen, dann ist die Auswanderungsbereitschaft, in eine Kompetenzfestung zu gehen, sehr, sehr hoch. Und die Chinesen vergleichen also ja immer dies Amerika mit ihrer Heimat und sehen Städte, wo man das ja nicht für möglich hielt, wie Seattle oder Portland oder San Francisco, wie die heruntergehen und sagen, nee, dann gehe ich doch lieber zurück nach Wuhan und oder Shenzhen oder Shanghai. Und aber der wichtige Punkt bleibt, selbst bei den konservativsten Schätzungen kommt auf ein amerikanisches Matheass, kommen 20 chinesische.
Professor Heinzmann, die deutschen Jugendlichen stimmen ja bereits ab. Wir wissen ja, dass pro Jahr ungefähr 180.000 Menschen das Land verlassen. Ja. Überwiegend junge und Qualifizierte, die wahrscheinlich dann genau diese Rechnung aufstellen, die Sie gerade vorgestellt haben. Ich denke auch mit Blick auf die Uhr, es war ein super Gespräch. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken.
Ich bedanke mich.
Ich verspreche Ihnen, ich werde Ihnen wieder nachstellen und werde Sie bestimmt wieder zu einem weiteren Thema mal einladen in den Podcast. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank. Es war wie immer ein wirkliches Vergnügen. Ein spannendes Interview, wie ich finde, und ich glaube, es ist unterschätzt, es wird allgemein unterschätzt, auch hier, wie wichtig die demografische Entwicklung ist, um globale Zusammenhänge zu verstehen. Ein lohnenswertes Interview, ich hoffe, Sie fanden es interessant wie ich. Mir hat es auf jeden Fall wieder sehr viel Neues gebracht, mit Professor Heinzmann zu sprechen. Das führt mich zu meiner Hörerfrage für diese Woche.
Robert Kronecker schreibt: Sehr geehrter Herr Dr. Stelter, vielen Dank für Ihre Podcasts. Grundsätzlich stimme ich Ihren Positionen in den allermeisten Fällen zu und freue mich sehr, dass es eine Stimme der Vernunft gibt. Hinsichtlich der Rentenansprüche in unserem umlagefinanzierten System bin ich jedoch nicht ganz Ihrer Meinung, dass diese ein Vermögen darstellen. Aus individueller Sicht ist es nachzuvollziehen, die Rentenansprüche als erspartes Kapital zu betrachten. Volkswirtschaftlich betrachtet kann ich in den Rentenansprüchen jedoch kein Vermögen erkennen, und zwar aus folgenden Gründen. Die Leistungen der Beitragszahler wurden umgehend an die Bezugsberechtigten ausbezahlt und bei diesen entweder verkonsumiert oder gespart. Insofern gibt es hier nur eine kleine Vermögensbildung durch die Ersparnisse. Die Ansprüche der heutigen Beitragszahler müssen erst durch die künftigen Beitragszahler erwirtschaftet werden, sprich durch Arbeit. Ohne deren Leistung wird es keine Zahlungen geben. Insofern Insofern sehe ich hier kein Vermögen, wenn dieses doch erst noch erwirtschaftet werden muss. Man könnte unser aktuelles System auch wie folgt beschreiben: Die derzeitigen Rentenempfänger verschulden sich bei einer Institution, hier die Rentenversicherung, wobei für die Tilgung die kommenden Beitragszahler verantwortlich sind. Durch die späteren Zahlungen erwerben die Beitragszahler wiederum selbst den Anspruch auf Zahlungen. Hier zeigt sich, dass eben kein Vermögen geschaffen wurde, sondern die Verschuldung immer nur weitergereicht wird.
Tja, wer diesen Podcast gehört hat, kann natürlich nur sagen, recht haben Sie, genau so ist es. Ich will vielleicht nochmal ganz kurz erläutern, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe ja in einem Podcast, in vielen Podcasts mich auseinandergesetzt mit dem Thema der Privatvermögen und habe darauf hingewiesen, dass wenn man die Rentenansprüche mit einberechnet, die Ungleichheit in Deutschland nicht zu hoch ist. Jetzt muss man natürlich Folgendes sehen, was der Hörer sagt, stimmt. Letztlich sind diese Ansprüche wackelig, weil sie basieren auf einem mehr oder weniger durchsetzbaren Anspruch auf Zahlungen aus künftigen Bruttoinlandsprodukt. Und wir haben ja gesehen, da wird einiges nicht getan, was getan werden sollte, um das zu sichern. Und wir wissen ja auch, dass diejenigen, die zu Zahlungen verpflichtet werden, unter Umständen mit den Füßen abstimmen und eben auswandern und sich so quasi der Verpflichtung entziehen. Das heißt, es ist natürlich netto kein Vermögen. Und ich habe diesen Punkt auch mal gemacht in meinem Buch Das Märchen vom reichen Land. Warum habe ich es trotzdem gebracht bei dem Thema der Vermögensdiskussion? Da habe ich es gebracht, weil natürlich es so ist, dass wenn die Bürger das Geld zur Seite legen würden, in globale Aktienfonds investieren würden oder wenn Deutschland einen Staatsfonds hätte wie Norweger, dann würde man Vermögen aufbauen. Und das zeigt euch den Unterschied. Wir haben eben hier ein System, das auf Umlage basiert. Und auf der anderen Seite haben wir Systeme, die auf globaler Kapitalanlage basieren. Und letztere sind natürlich überlegen. Nur aus Sicht des Bürgers, wer sich auf die Rentenversicherung verlässt oder verlassen muss, weil er gar keine weiteren Möglichkeiten hat zu sparen, weil der Staat ja für ihn schon eine Art Zwangssparen vornimmt, obwohl es kein Sparen ist, sondern eben dieses Umverteilung im Rahmen eines quasi Ponzi-Schemas, dass natürlich der Bürger quasi nicht die Möglichkeit hat, privates Vermögen zu bilden. Und deshalb muss man schon sagen, wenn wir diese Vermögensungleichheit anschauen, ist das eben so, dass diese dadurch geschaffen wird, dass der Staat ein für die Bürger glaubhaftes oder zumindest glaubhaftes Versprechen oder zumindest ein durchsetzbares Versprechen abgibt, nach dem Motto, ich garantiere künftige Renten und zahlt es hier ein, und damit die Mittel fehlen, um entsprechend privaten Vermögensaufbau vorzunehmen. Ich persönlich bin, und das habe ich damals ja auch gesagt, dringend dafür, dass wir das ändern. Wir sollten die Rente jetzt nicht abschaffen, wir sollten aber dringend daran arbeiten, dass die breite Masse der Bevölkerung Vermögen bilden kann. Das hat was mit Steuernabgabenbelastung zu tun, das hat aber auch was zu tun mit intelligenten Maßnahmen, beispielsweise im Aufsetzen eines Art Alterssicherungsfonds, wo wir eben alle global diversifiziert investieren. Einfach deshalb, weil die Zukunft natürlich auch rein demografisch, wie wir gehört haben im Gespräch mit Professor Heinzson, nicht unbedingt in Europa liegt. Deshalb sollten wir zumindest unsere Assets global anlegen. Ich hoffe, diese Antwort trägt zur Klärung bei. Freue mich übrigens, möchte an der Stelle mal betonen, über jede Art von Zuschrift, Frage. Es dauert manchmal eine Weile, bis sie beantwortet wird. Das war auch diesmal der Fall. Aber ich freue mich. Fragen Sie, schicken Sie Input, schicken Sie Anregungen. Wir versuchen sie immer gerne in den Podcast aufzunehmen. Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Am kommenden Sonntag schauen wir auf das Thema Inflation. Das ist ja nun das große Thema in den Medien mittlerweile, weil wir hatten schon einige Podcasts dazu in der Vergangenheit. Kann man immer noch nachhören. Aber ich werde nochmal mit einem Gesprächspartner dem Thema nachgehen und einmal schauen, was da auf uns zukommt. Sicherlich spannend. Ich freue mich auf Sie. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious 2.0